Martin Wehrle, Ich könnte ihn erwürgen, vom einfachen Umgang mit schwierigen Menschen. Sie bringen unser Blut zum Kochen und merken es oft nicht einmal. Die Rede ist von Egoisten, Pedanten, Lästermäulern, Cholerikern, Berufspessimisten, Aufschneidern und Manipulatoren. Kurz, von schwierigen Menschen. Wo kommen die eigentlich alle auf einmal her? Und was können wir tun, damit sie uns nicht länger zur Weißglut treiben? Es ist nicht bloß ein subjektiver Eindruck. Das moderne Leben mit Internet und Zukunftsangst bringt in vielen Menschen tatsächlich die unschönsten Seiten hervor. In den Blinks zu »Ich könnte ihn erwürgen« erfährst du, warum das so ist und welche 7 Typen von Problemmenschen es gibt. Du lernst, wie du ihnen gelassener begegnest und was du tun kannst, falls du auch an dir selbst potenziell schwierige Züge entdecken solltest. Denn wer sich selbst und andere besser versteht, fährt bei Unstimmigkeiten nicht mehr so leicht aus der Haut. Blink Nummer 1. Der Weg zum Umgang mit schwierigen Menschen beginnt bei uns selbst. Sie halten sich nicht an die Spielregeln, suchen überall ihren Vorteil, überlassen anderen die Drecksarbeit oder bekommen Tobsuchtsanfälle. Schwierige Menschen können uns ordentlich auf die Palme bringen und sie lauern überall. Aber warum sind manche unserer Artgenossen so schwierig? Eine gute Frage. Besser wäre jedoch zu fragen, warum sind manche meiner Mitmenschen so schwierig für mich? Denn nicht jeder, den wir als anstrengend empfinden, wird auch von anderen so wahrgenommen. Es ärgert dich, dass deine Chefin das Team ständig im Kommandoton zur Eile antreibt und dabei keinen Blick für die wichtigen Details hat? Andere würden sich so eine Macherin als Vorgesetzte wünschen, denn sie liefert Ergebnisse und hält das Team auf Kurs. Fakt ist, wir Menschen sind schnell dabei, uns gegenseitig das Etikett schwierig anzuheften. Und ja, es gibt schwierige Menschen. 7 Typen dieser Spezies werden wir später noch genauer unter die Lupe nehmen. Aber ob wir jemanden als problematisch empfinden, hängt auch mit uns selbst, mit unserer Persönlichkeit und unseren Werten zusammen. Nehmen wir die Chefin mit der Sklavenpeitsche und dem blinden Fleck für Details. Ihr geht es darum, Ergebnisse zu produzieren, auch wenn sie nicht perfekt sind. Du legst hingegen Wert auf Gründlichkeit und lässt dich ungern hetzen. Eure Werte weichen voneinander ab, und je größer diese Abweichung ist, desto schwieriger wird dir deine Chefin als Mensch erscheinen. Aber warum macht uns das mitunter so wütend? Eine spannende Antwort darauf liefert der Psychoanalytiker Carl Gustav Jung. Ihm zufolge besitzt jeder Mensch einen Schatten, einen Persönlichkeitsanteil, der nicht mit seinem Selbstbild vereinbar ist. Stell dir diesen Selbstanteil wie einen Ball vor, den du mit aller Kraft unter Wasser drückst, damit er nicht an die Oberfläche kommt. Häufig handelt es sich dabei um Impulse oder Verhaltensweisen, mit denen Menschen sozial anecken. Vielleicht wurdest du als Kind gescholten, wenn deine Hausaufgaben nicht tadellos waren. Also hast du gelernt, immer ordentlich, korrekt und fleißig zu sein. Doch nun triffst du auf jemanden wie diese Chefin, die sich nicht die Bohne um Schönschrift und Korrektheit schert und ungeniert all das auslebt, was du seit Jahren mühsam unterdrückst. Statt dich zu fragen, warum du dir dieses Bedürfnis eigentlich nicht erlaubst, flammt die Wut in dir hoch. Unerhört, wie kann sie nur? Frage dich also, was tut der schwierige Mensch, das ich mir selbst nicht gestatte? Blink Nummer 2. Das moderne Leben wirkt wie ein Katalysator für schwieriges Verhalten. Da haben wir uns so schön in unserem gerechten Zorn auf die intrigante Nachbarin oder den prahlerischen Kollegen hineingesteigert und dann liegt es gar nicht an ihnen, sondern an uns selbst? Das ist bitter. Aber heißt das, es gibt gar keine schwierigen Menschen? Doch, die gibt es und es werden sogar immer mehr. Schuld daran ist das moderne Leben. Da wäre zum einen das Internet. Mussten Droh- und Schmähbriefe früher in liebevoller Kleinarbeit aus Zeitungsschnipseln zusammengeklebt und dann zur Post gebracht werden, kann heute jeder Griesgram seine Hassbotschaften mit nur einem Klick im Internet verbreiten. Rund um die Uhr, portofrei und völlig anonym. Auch für Selbstdarsteller ist die Bühne größer geworden. Allerdings müssen sie heute noch lauter und schriller agieren, um in der Medienflut und bei schwindender Aufmerksamkeitsspanne des Publikums überhaupt wahrgenommen zu werden. Die Folge? Der Jahrmarkt der Eitelkeiten wird immer bunter und er hat pausenlos geöffnet. Ein weiteres Problem sind die rasenden Veränderungen, mit denen wir heute konfrontiert werden. Nichts ist sicher. Werde ich morgen noch einen Job haben? Was ist mit der Rente? Habe ich auf dem Datingmarkt überhaupt eine Chance, wenn mein Auto, meine Wohnung und ich nicht wie aus dem Katalog aussehen? Alle diese Unwägbarkeiten und Ängste erzeugen Stress, den wahrscheinlich größten Brandbeschleuniger für schwieriges Verhalten. Warum? Weil ein gestresster Mensch nicht mehr klar denken kann. Du kannst dir dein Gehirn als ein Haus mit 3 Etagen vorstellen. Im Erdgeschoss sitzt das Reptiliengehirn, das für die Stressreaktionen wie Kampf, Flucht und Erstarren zuständig ist. Im 1. Stock weilt das limbische System, verantwortlich für unsere Emotionen. Das Dachgeschoss entspricht dem Neokortex, der Schaltzentrale für analytisches Denken. Bei Stress wird sofort das Reptiliengehirn aktiviert. Wir wechseln in den Überlebensmodus. Bis in den oberen Etagen das Licht angeht und wir die Situation emotional oder gar verstandesmäßig beurteilen, sind die bösen Worte schon heraus. Ist die peinliche Angeberstory schon erzählt, haben wir den Nächstbesten bereits angebrüllt. Diese stressbedingte geistige Umnachtung schlägt übrigens beim schwierigen Menschen ebenso zu wie bei denen, die auf sein Verhalten anspringen. Deine deadline-orientierte Chefin sieht dich bei den Abschlussberichten die Kommas zählen und sieht rot. So werden wir nie fertig. Du erlebst deine herumbrüllende Chefin aber ebenfalls als No-Go. Dein Gehirn meldet: Hilfe, ich werde attackiert. Schon seid ihr beide im Survival-Modus. Eine nüchterne Analyse des Problems ist im wahrsten Sinne des Wortes undenkbar. Blink Nummer 3. Wenn wir die Motive für schwieriges Verhalten verstehen, gehen wir entspannter damit um. Ein Chef, der ständig herumbrüllt, verhält sich irrational. Aber ein Angestellter, der es ihm mit versteckten Lästereien und Sabotageakten heimzahlt, handelt genauso unkontrolliert. Wenn ein Impuls den nächsten auslöst, schaukelt sich die Situation schnell hoch. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, müssen wir zunächst verstehen, wie schwieriges Verhalten überhaupt entsteht. Stress verstärkt schwieriges Verhalten, das wissen wir bereits. Doch die Ursache für die irrationalen Ausraster ist in unseren inneren Motiven zu finden. Genauer, bei unserem inneren Kind. Als Kleinkinder sind wir vollkommen abhängig von unseren Bezugspersonen. Wenn sie uns nicht füttern, verhungern wir. Wenn sie uns keine Zuwendung geben, verkümmern wir seelisch. Also entwickeln wir sehr feine Sensoren für die Stimmungen unserer Eltern. Macht die Mutter ein böses Gesicht oder hebt der Vater die Stimme, glauben wir, etwas Falsches getan zu haben und fürchten instinktiv um unser Leben. Um also physisch und psychisch zu überleben, verstärken wir Verhaltensweisen, die wir für erwünscht halten, und unterdrücken jene, die mit Liebesentzug bestraft werden. Nehmen wir den cholerischen Chef. Vielleicht wurde er als Baby ignoriert, wenn er nur leise brabbelte oder weinte. Erst wenn er mit knallrotem Kopf wie am Spieß brüllte, kamen seine Eltern besorgt herbeigerannt und sprachen tröstend auf ihn ein. Was lernte ihr daraus? Nur wenn ich ganz laut schreie, werde ich ernst genommen und bekomme Aufmerksamkeit. Das ist natürlich keine Entschuldigung für sein heutiges Verhalten, aber eine Erklärung. Und es macht einen großen Unterschied, wen du in Gedanken vor dir siehst. Einen tobenden Erwachsenen, der dich bedroht? Oder ein verzweifeltes Kind, das sich bedroht fühlt. Wenn du das verletzte innere Kind in deinem Gegenüber siehst, wirst du eher Empathie empfinden als Ohnmacht oder Wut. So kommst du aus deinem eigenen Stressmodus heraus. Nebenbei ist es auch einfach lustig, sich den cholerischen Chef als Säugling vorzustellen, der mit wutverzogener Schnute nach seiner Mama schreit. Probier es aus! Ein weiterer wichtiger Tipp ist, nichts persönlich zu nehmen. Betrachte einen schwierigen Zeitgenossen wie einen Apfel, der dir auf den Kopf fällt. Würdest du das als einen persönlichen Angriff des Apfels auf dich werten? Nein, denn es entspricht einfach seiner Natur, herunterzufallen. Würdest du ihn auffordern, doch bitte am Baum hängen zu bleiben? Wohl auch nicht. Die Erfolgschancen wären gleich null. Mach dir klar, dass dein Gegenüber einfach seiner Natur folgt und tritt einen Schritt zur Seite. Blink Nummer 4. Lerne Menschentypen zu erkennen und entscheide, dich nicht von ihnen ärgern zu lassen. Checkst du deine Wetter-App, bevor du die Wohnung verlässt? Auch wenn sie nicht aufs Grad genau stimmt, kommen die meisten von uns nicht ohne Blick auf die Vorhersage aus. Denn wenn wir Unwägbarkeiten minimieren, senken wir unser Stresslevel und laufen noch dazu nicht völlig unvorbereitet in einen Sturm hinein. Das gleiche gilt für die Unwetterlagen unserer Mitmenschen. Martin Wehrle unterscheidet 7 Typen von schwierigen Menschen, und zwar Schwarzmaler, Narzissten, Perfektionisten, Machtmenschen, Hilferufer, Trotzköpfe und Selbstdarsteller. Natürlich solltest du niemanden in eine Schublade stecken. Trotzdem kann es, wie beim Wetter, hilfreich sein, Tendenzen abzusehen und ungefähr zu wissen, was dich bei deinem Gegenüber erwartet. Schon wenn du in einer Auseinandersetzung erkennst, mit welchem Menschentyp du es zu tun hast, bist du einen entscheidenden Schritt weiter. Denn dann hast du das Erdgeschoss deines Verhaltens verlassen und statt deines Reptiliengehirns übernimmt der Neokortex in der obersten Etage. Bevor wir mit den verschiedenen Menschentypen loslegen, vorab noch ein Rat, den du immer beherzigen darfst, egal mit wem du es zu tun hast. Du allein entscheidest, wer dich auf die Palme bringen darf. Sagen wir, du stehst mit deinem Auto an einer roten Ampel. Als sie auf grün springt, vertust du dich im Gang, sodass du erst mit 2 Sekunden Verzögerung anfährst. Der Fahrer hinter dir drückt sofort auf die Hupe und brüllt: "Fahr doch, du dummes Arschloch!" Wie reagierst du? Wütend? Empört? Verletzt? Tatsächlich können wir nicht anders, als auf negative Kommentare zu reagieren. Meistens können wir uns erst nachträglich davon distanzieren. Nein, ich bin nicht dumm. Ich war nur in Gedanken. Nein, ich bin kein Arschloch, schließlich bin ich nicht aus böser Absicht zu spät angefahren. Nur leider bleiben negative Wortwechsel mehr als positive haften und so fühlen wir uns oft noch lange danach wütend, ohnmächtig oder angegriffen. Du hast die Wahl. Klar kannst du deinem ersten Reflex folgen und auf die Provokation eingehen, du könntest sie aber auch einfach an dir vorüberziehen lassen, wie ein Stück Treibgut, das jemand in deine Richtung schickt. Sammle es nicht ein, sondern lass es weitertreiben. Statt dich über den Rüpel an der Ampel aufzuregen, atme tief durch und lasse deinen Neokortex die Sache sortieren. Wie schade für ihn, dass er es so eilig hat. Bestimmt steht er unter großem Druck und hat nie gelernt, sich zu entspannen. Mit dieser Einstellung wirst du es auch mit den schwierigsten Menschentypen aufnehmen. Blink Nummer 5. Lass dich nicht von Schwarzmalern herunterziehen, sondern lerne von ihnen. Silvia hatte ein Vorstellungsgespräch bei einem großen Konzern in der Schweiz. Doch ihre Flugangst war so groß, dass sie überlegte, abzusagen. Bestimmt würde sie das Interview ohnehin vermasseln und brächte ein besserer Job nicht sowieso nur mehr Stress und Verantwortung? Das konnte sie wirklich nicht gebrauchen, wo sie doch neuerdings so kurzatmig war. Bestimmt eine gefährliche Lungenkrankheit, das würde sie gleich mal googeln. Silvia ist eine klassische Schwarzmalerin. Dieser Menschentyp findet das Haar in jeder Suppe. Er sieht überall Gefahren, rechnet ständig damit, enttäuscht zu werden und neigt zur Hypochondrie. Seine Mitmenschen hält er für leichtfertig und darum warnt er sie oft: "Dieses Projekt kann nur scheitern." Hast du auch an die Konsequenzen gedacht? Die Sorge ist gut gemeint, wirkt aber oft destruktiv und zieht andere mit herunter. Nur wenige Menschen werden übrigens durch schwere Schicksalsschläge zu Schwarzmalern. Pessimismus und Ängste stammen häufig aus dem Elternhaus. Von der Mutter hat man als Kind ständig gehört, dass man ohne Mütze und Schal krank wird. Der Vater mahnte Tag für Tag: "Hochmut kommt vor dem Fall." All diese mantraartigen Belehrungen führen irgendwann dazu, dass man tatsächlich glaubt, das Leben sei voller Gefahren und deshalb müsse man ständig auf der Hut sein. Schwarzmaler aus ihrer Düsternis herauszuholen ist deshalb auch ziemlich schwierig. Meist haben wir den Drang, ihnen ihre Katastrophenvisionen auszureden. Nein, dein Flugzeug wird nicht abstürzen. Nein, du hast garantiert keine seltene Lungenkrankheit. Doch das lässt sie nur noch stärker daran festhalten. Die Sorgen, Ängste und Befürchtungen eines Schwarzmalers sind wie ein Paket, das er dir hinhält. Du musst es ihm abnehmen. Also geh auf seine Sorgen ein und mache einen Realitätscheck mit ihm. Jemandem wie Silvia könntest du sagen: Stimmt, Flugzeugabstürze sind wirklich beängstigend. Aber warum schauen wir nicht im Internet nach, wie hoch das Risiko tatsächlich ist? Ein anderer Trick ist die Frage nach dem Worst-Case-Szenario. Was könnte beim Vorstellungsgespräch schlimmstenfalls geschehen? Lass die Schwarzmalerin die Möglichkeiten des Scheiterns bis zu Ende durchspielen und weise sie dann dezent darauf hin, dass das Leben auch nach einer Absage weitergeht. Vor allem kannst du von Schwarzmalern aber auch etwas lernen. Vielleicht bist du manchmal zu leichtsinnig und ein wenig mehr Vorsicht wäre angebracht? Denk dran, Pessimismus ist nicht immer schlecht, denn manchmal bringt erst er uns dazu, das Richtige zu tun. Blink Nummer 6. Je aufgeblasener das Ego eines Menschen, desto geringer ist häufig sein Selbstwert. Als Clara ihren neuen Vorgesetzten kennenlernte, war sie von seiner galanten, weltmännischen Art beeindruckt. Das änderte sich, als sie seine rachsüchtige und manipulative Seite zu spüren bekam. Wenn er sich nicht gerade selbst lobte, machte er nämlich andere klein. Clara bezeichnete er als Versagerin und war nur nett zu ihr, wenn sie etwas für ihn tun sollte. Kurz, er zeigte die typischen Verhaltensweisen eines Narzissten. Narzissten und Selbstdarsteller kennen nur ein Thema: sich selbst. Sie halten sich für absolut genial und völlig unterschätzt. Sie lieben große Auftritte, kleiden sich extravagant und finden, dass nur die anderen zuhören sollten. Und zwar ihnen. Wenn es nicht nach ihrer Nase geht, werden sie schnell ungemütlich. Beide Menschentypen können für ihre Umgebung eine echte Qual sein. Wie sind sie so geworden? Woher kommt diese Ich-Bezogenheit? Und wie kann man damit umgehen? Sigmund Freud betrachtete den Narzissmus als natürliche Entwicklungsstufe. Das Baby schreit nach Aufmerksamkeit, die Bezugspersonen geben sie ihm. Bleibt die Reaktion aus, kann das Kind sich im Stich gelassen fühlen und in seiner Ich-Bezogenheit hängen bleiben. Ähnlich ergeht es Kindern, die von ihren Eltern verhätschelt werden und keinerlei Grenzen gesetzt bekommen. Sie erwarten, dass ihnen allzeit der rote Teppich ausgerollt wird, schließlich kennen sie es nicht anders. Wie gut oder schlecht du mit einem Narzissten oder einer Selbstdarstellerin klarkommst, hängt von deinen Werten und deiner inneren Haltung ab. Je sozialer du veranlagt bist, desto eher wirst du dich an ihrem Verhalten stören. Betrachtest du ihr Getöse als puren Egoismus oder als Versuch, dich zu untergraben, wirst du mit Narzissten und Selbstdarstellern keine Freude haben. Probiere es stattdessen mit der Einstellung, die Clara geholfen hat. Wie interessant! Da schreit ein erwachsener Mann wie ein Kleinkind nach Aufmerksamkeit. Wie klein muss sein Ego sein, dass es die ständige Überhöhung braucht? Das ist sicher anstrengend. Zum Glück habe ich das nicht nötig. Blink Nummer 7. Trotzköpfe und Machtmenschen lassen sich nichts vorschreiben. Schon als Jugendlicher war Gerd ein Machtmensch. Ehrgeizig, dominant und rücksichtslos. In seinem Tennisverein war er Mannschaftskapitän und eifrigster Spieler. Doch nicht jeder kam mit seinem ruppigen Ton zurecht. Als er wieder einmal einen Teamkollegen anbrüllte, verließ dieser den Verein. Gerd war sich keiner Schuld bewusst. In seiner Version war es bloß ein intensiver Meinungsaustausch gewesen. Machtmenschen wollen das Sagen haben, sich aber nichts von anderen sagen lassen. Sie akzeptieren keine Autoritäten. Das haben sie mit den Trotzköpfen gemeinsam. Deren Strategie, Bevormundung zu umgehen, ist allerdings nicht aggressiv, sondern passiv-aggressiv. Der Begriff passiv-aggressives Verhalten wurde erstmals 1949 von US-amerikanischen Psychologen verwendet. Damals hatten sich in der US-Armee mysteriöse Fälle von Dienstverweigerung gehäuft, die jedoch nicht nachweisbar waren. Ein Offizier befahl zum Beispiel einem Rekruten, seinen Spind aufzuräumen. Als er es kontrollierte, war die Arbeit nicht erledigt. Angeblich war dem Rekruten etwas dazwischen gekommen. Ein anderes Mal hatte er es vergessen oder er behauptete, die Spindtür habe geklemmt. Während der Machtmensch offen in den Kampf zieht und seine Gegner mit Einschüchterung und Aggression aus dem Weg keult, agiert der Trotzkopf im Verborgenen. Er scheut offene Konflikte und führt lieber einen kalten Krieg. Seinen Unmut, besonders über Autoritäten, äußert er nicht direkt, sondern indem er die Augen verdreht, hinter dem Rücken lästert, Aufgaben verzögert oder absichtlich schlecht ausführt. Darauf angesprochen, leugnet er, dass es ein Problem gibt. Ein Trotzkopf stichelt und macht giftige Andeutungen, weil er sonst keine Möglichkeit sieht, Druck abzubauen. Häufig wurde ihm als Kind der Mund verboten und er musste sich klaglos fügen, um eine Strafe zu vermeiden. Um ihn aus seiner destruktiven Verweigerungshaltung herauszuholen, gib ihm möglichst viel Raum und vermeide es, Druck auf ihn auszuüben. Ermuntere ihn sanft im Konjunktiv, statt ihm Befehle zu erteilen. Wie wäre es, wenn du... Könntest du dir vorstellen... Bei Machtmenschen wie dem streitlustigen Gerd ist diese Taktik eher ungeeignet. Sie sind Getriebene und werden erst zugänglicher, wenn ihr Gegenüber ebenfalls selbstbewusst auftritt, eine klare Position einnimmt und zügig zum Punkt kommt. Langes Herumgerede reizt den Machtmenschen. Er will Fakten und praktische Lösungen, aber pronto. Darum komm ihm niemals mit Orangen, sondern reiche ihm immer das Glas mit dem fertig gepressten Saft. Blink Nummer 8. Perfektionisten belässt du am besten in ihrem Element. Eine Frau kontaktierte Werle wegen einer Karriereberatung. Doch anstatt einfach einen Termin zu vereinbaren, bombardierte sie ihn mit Detailfragen. Wochenlang zogen sich die Vorgespräche hin. Als die Frau sich endlich zur Beratung entschloss, ging es ähnlich zäh weiter. Werle hatte es mit einer waschechten Perfektionistin zu tun. Bei Perfektionisten heißt es in der Regel, entweder es wird perfekt oder es wird gar nichts. Ihre hohen Ansprüche stellen sie nicht nur an sich selbst, sondern auch an andere. Das macht sie mitunter so nervig. Um sicherzugehen, treffen Perfektionisten Entscheidungen erst, wenn sie alle, aber auch wirklich alle Informationen haben. Und das kann dauern. Typischerweise kommen Perfektionisten aus einem sehr strengen Elternhaus, in dem es Elternliebe nur gegen Spitzenleistungen gab. Aus dem ständigen »Streng dich an, mach es richtig« formte das Kind ein mächtiges Über-Ich, das auch im Erwachsenenalter als innerer Einpeitscher weiter agiert. Aber auch eine von Haltlosigkeit geprägte Kindheit kann Menschen zu Perfektionisten machen. Die Eltern kümmerten sich wenig, die Familienverhältnisse waren zerrüttet, das Kind erhielt widersprüchliche Botschaften. Um nicht in Chaos und Haltlosigkeit unterzugehen, schaffte es sich seine eigenen strengen Regeln, an die es sich klammerte wie an einen Rettungsring. Um zu verhindern, dass dich ein Perfektionist mit seiner Hartnäckigkeit in den Wahnsinn treibt, solltest du wieder bei deiner inneren Haltung beginnen. Vielleicht hältst du den Perfektionisten für einen pedantischen Prinzipienreiter, der nur deshalb dauernd nachhakt, kritisiert und Dinge in die Länge zieht, weil er dich ärgern will. Aber betrachte es einmal so. Dem Perfektionisten geht es um die Sache. Er fühlt sich verantwortlich und will Fehler vermeiden, bei sich und auch bei dir und anderen. Er ist nicht darauf aus, dich zu kontrollieren, sondern er sucht Sicherheit. Ein Perfektionist kämpft umso mehr um Ordnung und Berechenbarkeit, je weniger er sich gehört fühlt. Je mehr Verbindlichkeit du ihm also bietest, desto eher lässt er locker. Zeige ihm, dass du seine Bedenken ernst nimmst und seinen Input schätzt. Betraue ihn mit Aufgaben, die ihm entgegenkommen, also alles, wobei es um Sorgfalt, Präzision und ums Detail geht. Stille den Informationshunger des Perfektionisten und lass ihm Zeit zu prüfen und abzuwägen. Auch Werle ging nach anfänglicher Gereiztheit über die vielen Nachfragen seiner Klientin zu dieser Methode über. Mit Erfolg. Geduldig ging er auf alle ihre Fragen ein und ließ ihr Zeit, darüber nachzudenken. Und siehe da, am Ende fanden sie zu einer produktiven Zusammenarbeit. Blink Nummer 9. Hilferufer brauchen Sicherheit und Aufbauhilfe für ihr Ego. Ein Klient erzählte Werle von Problemen mit einem neuen Mitarbeiter in seiner Autowerkstatt. Der junge Mechaniker Wolf brachte ein sehr gutes Ausbildungszeugnis sowie 10 Jahre Berufserfahrung mit. Leider ließ er es an Eigenständigkeit mangeln. Ständig löcherte er seinen Chef mit Fragen, selbst einfachste Entscheidungen traf er nur nach vorheriger Rücksprache. Außerdem schien er den Werkstattleiter nachzuahmen und passte seine Meinung stets der seines Chefs an. Als er auch noch begann, seinen Chef zu Hause anzurufen, um seinen Rat einzuholen, wurde es Wehrles Klienten zu viel. Er konfrontierte den jungen Mann, der daraufhin regelrecht in sich zusammenfiel. Wehrles Diagnose stand schnell. Wolf war ein Hilferufer. Dieser Menschentyp richtet sein ganzes Leben nach den Ratschlägen anderer aus. Selbst zu entscheiden ist ihm nicht geheuer, darum beugt er sich dem Urteil anderer. Die eigene Meinung behält er sicherheitshalber für sich und auch mit seinen Fähigkeiten hält er lieber hinter dem Berg oder macht sich klein. Zurückweisung und Verluste verkraftet er nur schwer, darum ordnet er sich anderen unter und lässt sich ausbeuten, um nur nicht verlassen zu werden. Zwei Elterntypen begünstigen die Entwicklung einer dependenten, also abhängigen Persönlichkeit. Eltern, die überfürsorglich sind und ihr Kind mit Liebe überhäufen. Und narzisstische Eltern, die nur an sich denken und das Kind emotional vernachlässigen. Die Helikoptereltern übernehmen mit ihrer übertriebenen Fürsorge die Verantwortung und nehmen sie dem Kind damit weg. Das Kind von Narzissten wiederum lernt, dass es nur gefällig ist, wenn es die eigenen Bedürfnisse zurücknimmt und sich im Schatten der Eltern klein macht. Wie löst du dich taktvoll aus der Umklammerung eines Hilferufers? Wehrle riet seinem Klienten, das Ego des jungen Mechanikers zu stärken. Hilferufer sind verunsichert und haben einen geringen Selbstwert. Darum solltest du hier zuerst ansetzen. Wenn der Hilferufer dich um Rat bei einer Entscheidung bittet, stelle ihm folgende Gegenfrage. Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du nicht scheitern kannst? Weil die Frage hypothetisch ist, wird dem Hilferufer die Angst vor einer falschen Entscheidung genommen. So kann er gefahrlos eigene Gedanken entwickeln und ausprobieren. Der Clou dabei: Ist ein Gedanke erst ausgesprochen, bilden sich neuronale Verbindungen im Gehirn, die das entsprechende Handeln erleichtern. In den Blinks, die du gerade gehört hast, hast du erfahren, dass nicht alle schwierigen Menschen uns gleichermaßen nerven. Einige stören kaum, andere treiben uns schier in den Wahnsinn. Was uns an unseren Mitmenschen ärgert, hat viel mit uns selbst zu tun. Je besser wir unsere eigenen Werte und Motive kennen, desto leichter durchschauen wir auch die der anderen. So kommen wir aus der primitiven Stressreaktion heraus, können die Situation nüchtern betrachten und haben den wichtigsten Schritt getan, um mit schwierigen Menschen leichter umzugehen. Was du konkret umsetzen kannst: Betrachte schwierige Menschen als Herausforderung. Ärgerst du dich oft über schwierige Menschen, weil sie offensichtlich nur existieren, um dir den Tag zu vermiesen? Besser fährst du, wenn du sie als Herausforderung betrachtest und Begegnungen mit ihnen als Wachstumschancen erkennst. Von jetzt an nennst du Problemmenschen nicht mehr schwierig, nervig oder ätzend, sondern eine Herausforderung. Liste deine eigenen schwierigen Anteile auf. Bei aller Wut und Schaum vorm Mund, wenn andere nicht deine Werte teilen, vergiss nicht, dass sie umgekehrt auch dich als schwierig empfinden könnten, weil du durch dein Verhalten ihre Werte herausforderst. Du wirst dich wundern, wie schnell deine Wut verraucht, wenn du einmal die Perspektive der anderen Seite einnimmst und eine Liste mit Eigenschaften erstellst, die dein Gegenüber an dir stören könnten. Bitte nutze die Übung aber nicht, um dich schlecht zu machen. Es geht um eine wertfreie Analyse von Eigenschaften. Finde den verborgenen Nutzen deiner schwierigen Beziehungen. Wähle 3 schwierige Menschen aus deinem Umfeld aus und überlege dir, was du von ihnen lernen kannst. Wie profitierst du von diesen Beziehungen? Was hält dich bei ihnen, wenn sie doch angeblich so belastend sind? Was würde dir fehlen, wenn dieser Mensch nicht mehr in deinem Leben wäre? Welche mentalen Muskeln kannst du an ihm trainieren? Das waren unsere Blinks zu Ich könnte ihn erwürgen, vom einfachen Umgang mit schwierigen Menschen, von Martin Wehrle. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.